Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang und frohe Weihnachten.
Hallo Ole, frohe Weihnachten. Nachdem wir uns in der vorletzten Folge mit Herbert Marcuse beschäftigt haben, möchten wir mit dieser Folge unsere kleine Reihe zur Frankfurter Schule mit Max Horkheimer fortsetzen. Horkheimer hat gemeinsam mit Theodor W. Adorno die Dialektik der Aufklärung verfasst. Daneben zählt auch die Kritik der instrumentellen Vernunft zu seinen Hauptwerken. Aber wir wollen heute uns auf einen einzigen Aufsatz konzentrieren, aber der hat es in sich. Er ist Ende der 30er Jahre entstanden.
Genau, er wurde fertiggestellt kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, also in den ersten Septembertagen 1939 wurde er fertiggestellt. Und wahrscheinlich werden viele den Satz kennen: Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Und diese Worte stammen aus dem Aufsatz Die Juden und Europa. Und das ist sicherlich einer der wichtigsten und einflussreichsten Texte der Frankfurter Schule überhaupt.
Wir haben uns für diesen Text entschieden, weil wir doch hier sehr viel erfahren über das Verhältnis von Kapitalismus, Liberalismus, Autoritarismus und Faschismus. Zunächst aber möchten wir, bevor wir dazu kommen, noch auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Wir haben die Speakeasy Bar schon in diesem Dezember veröffentlicht und auch Wohlstand für alle Literatur. Da beschäftigen wir uns mit Quality Land von Marc-Uwe Kling. Und all das kann man wie hören?
Über Patreon, Apple Podcasts oder über Steady, wenn ihr dort ein Abo abschließt. Ihr könnt bei Patreon und Steady auch Abonnements verschenken. Also da gibt es so Geschenkmöglichkeiten. Ihr könnt einer Person eurer Wahl dann ein Jahresabo verschenken. Das ist eigentlich sehr einfach möglich. Man gibt dann die Mailadresse der Person, die das Abo erhalten soll, ein und dann ist die damit beschenkt. Wer also heute zu Weihnachten oder morgen zu Weihnachten oder wann auch immer so ein Geschenk machen möchte, der hat unseren Segen und wir sagen herzlichen Dank.
Zurück zu Horkheimer, der ja in der NS-Zeit in die USA emigrierte und das in Frankfurt gegründete Institut für Sozialforschung an der Columbia University in New York fortführte und dann 1941 nach Los Angeles zog, wo er in direkter Nachbarschaft zu Thomas Mann und Adorno lebte. Horkheimer beschäftigt sich in seiner Exilzeit natürlich mit der Frage, wie es trotz des schon im 19. Jahrhundert blühenden Liberalismus dazu kommen konnte, dass sich der Faschismus durchsetzt und der Antisemitismus zum Wesenskern dieser faschistischen Ideologie wird. In seiner Schrift Die Juden und Europa liefert er eine sehr originelle Kapitalismus- und Faschismusanalyse.
Interessanterweise stellt für Horkheimer der Liberalismus nicht das Antidot zum Antisemitismus dar, vielmehr erwächst letzterer aus ersterem. Gleich auf der ersten Seite rechnet Horkheimer mit jenen Exilanten und internationalen Stimmen ab, die dabei sind, angesichts des Nationalsozialismus den Liberalismus zu preisen. Und ihnen ruft er entgegen, dass, wenn sie nicht vom Kapitalismus reden wollen, sie auch vom Faschismus schweigen sollten. Jedoch sei die NS-Herrschaft nicht fundamental vom liberalen Kapitalismus unterschieden, sondern er sagt, schon dieser hat totalitäre Momente eigentlich gehabt. Er sagt, die Entwicklung zum Faschismus war nachgerade logisch. Zitat: Wie alte Leute zuweilen so böse werden, wie sie im Grunde immer waren, nimmt die Klassenherrschaft am Ende der Epoche die Form der Volksgemeinschaft an.
Das klingt erstmal doppelt merkwürdig, denn zum einen wird der Sohn einer jüdischen Fabrikantenfamilie eigentlich nicht die Nazi-Herrschaft verharmlosen wollen und tut das ja auch nicht. Und zum anderen erscheint die unterstellte Nähe von Klassenherrschaft und Volksgemeinschaft auch nicht besonders plausibel, da doch das Geld und die freie Lohnarbeit einen aus einer Gemeinschaft herauslösen. Das ist ja eigentlich das emanzipatorische Versprechen, wenn man so möchte, des Kapitalismus. Man kann irgendwo seine Arbeitskraft verkaufen, irgendwo sein Geld ausgeben. Es ist eher die Loslösung des Individuums aus der Gemeinschaft. Dennoch konnte sich der Faschismus nicht nur in Deutschland durchsetzen. Und Horkheimer sagt, nein, da gibt es einen Zusammenhang. Er schreibt, Den Mythos der Interessenharmonie hat die Theorie zerstört. Sie hat den liberalistischen Wirtschaftsprozess als Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen vermittels freier Verträge dargestellt, die durch die Ungleichheit des Eigentums erzwungen werden. Die Vermittlung wird jetzt abgeschafft. Der Faschismus fixiert die extremen Unterschiede, die das Wertgesetz am Ende produzierte.
Horkheimer beschreibt zunächst eine Marktwirtschaft mit verschiedenen Konkurrenten und Verträge regeln dieses System und im fortgeschrittenen Stadium scheinen Ungleichheit und Monopolbildung so stark zu werden, dass zur Herrschaft keine freien Verträge mehr vonnöten sind. Hier tritt der Faschismus auf und regiert nun mit Gewalt über die Ungleichheit, die jedoch bereits im liberalen Kapitalismus angelegt war. Man merkt hier schon, wenn man das so nacherzählt, es geht ein bisschen durcheinander. Staatliche Macht, Politik und ökonomische Macht, das ist hier zusammengedacht, auch wenn nicht immer ganz überzeugend dargelegt wird, wie sich dann ganz genau die ökonomische Macht in die faschistisch-politische Macht umsetzt. Aber wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen, ein bisschen ausführen tut er das schon. Horkheimer stellt die These auf, dass das Bürgertum ökonomisch dezentralisiert war und die Macht damit diversifiziert war, man dann jedoch das Zeitalter der Monopole betreten habe. Und was vielleicht tatsächlich lustig ist, ist, wir haben ja eigentlich eine sehr ähnliche Analyse zu Lenins Diagnose des Monopolkapitalismus. Also ja. Lenin sagt ja auch, ja, hier ist der Monopolkapitalismus angeblich ganz anders als früher der liberale Kapitalismus, weil die Produktion sich in immer weniger Händen konzentriert und das führt quasi zum Imperialismus. Und was nun aber Horkheimer sagt, ist, dass diese Zentralisierung nicht zu einer Steigerung der Profite führe. Und es ist ja vor allem eine Zeit der Krise. Viele Menschen werden arbeitslos und er ist im Kontext dieser Massenarbeitslosigkeit auch zu verstehen, dieser Text. Und es gibt unglaublich viele Bedürfnisse, die zwar vorhanden sind, die Leute haben schlichtweg Hunger, aber die Hungernden sind zahlungsunfähig, weil das Kapital sie nicht gewinnbringend anwenden kann. Und das leitet er auch marxistisch gewissermaßen her. Es gibt ja bei Karl Marx dieses Gesetz der fallenden Profitrate, das also über längere Zeit hinweg die Profitrate immer weiter sinkt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass er davon ausgeht, also dass ja nur Arbeit neuen Wert schafft. Und dass Marx quasi sagt, im Produktionsprozess werden die Maschinen immer wichtiger. Das heißt, das fixe Kapital, das konstante Kapital, die Maschinen und all das, die werden immer wichtiger. Die neue, flüssige Arbeit wird immer weniger wichtig. Die braucht man immer weniger, um Sachen herzustellen. Was dann aber dazu führt, dass quasi immer weniger Profite gemacht werden, dass also immer weiter die Profitrate sinkt und so der Kapitalismus gewissermaßen sein eigenes Grab schaufelt.
Jetzt hast du eben gesagt, die Hungernden sind zahlungsunfähig. Mhm. Wir haben in der Folge davor über die Tafeln kurz gesprochen, dass da eine Nachfrageexplosion ist. Es ist dort eine Lebensmittelknappheit, zugleich sind die Regale voll, aber die Leute haben nicht das Geld, um es zu kaufen. Und deshalb ist diese Paradoxie, die Horkheimer hier anspricht, auch für den heutigen Kapitalismus natürlich zutreffend. Häufig wird über eine sinkende Nachfrage auch dann geklagt, wenn es mitunter so nur scheint, als hätten die Konsumenten keine Lust zu kaufen. Auf Wohlhabende trifft das vielleicht manchmal auch zu, aber oft ist ja fehlende Nachfrage auch damit begründet, dass einfach das Geld fehlt und dieses fehlende Geld sorgt dann für eine Drosselung der Nachfrage. Jetzt würden Keynesianer ja argumentieren, deshalb sollen die Löhne steigen. Ja, dann ist die Nachfrage ja auch wieder da nach den entsprechenden Waren. Wenn die Bevölkerung mehr Geld hat, kann sie mehr konsumieren und dann muss auch mehr produziert werden. Das hilft der Wirtschaft. Die Überkapazitäten, die bereits bestehen, die kommen weltweit ja auch nicht deshalb zustande, weil es zu viel gibt, zu viele Lebensmittel oder so, sondern es zu wenige Menschen gibt, die sich diese Lebensmittel leisten können. Und Keynesianer würden auch sagen, der Staat soll selbst stärker investierend auftreten und auch Arbeitslose direkt anstellen beim Staat. Das klingt ja vernünftig, würden wir hier auch sagen. Aber Marxisten der Frankfurter Schule wenden da ein, gerade dies geschieht ja auch im Faschismus. Also der Staatskapitalismus der Nazis bedeutete, die weitere Zentralisierung der ökonomischen Macht, indem der militärisch-industrielle Komplex zusammengeschlossen und das Staatsgeld aufgepumpt wurde. Und dabei ist es aber dann nicht so, wie das Keynesianer wollen, dass es den Arbeitern besser geht. Horkheimer hat dann so eine Formulierung, der sagt, dass es zwar nicht mehr eine Furcht vor Arbeitsplatzverlust gibt in einem faschistischen Staat, aber es gibt generell die Furcht vor dem Staat.
Und du hast schon eben gesagt, gewissermaßen haben die Nazis tatsächlich eine keynesianische Politik betrieben, halt einen sehr, sehr radikalen Kriegskeynesianismus, aber sie waren inspiriert von Keynes Ideen, sie haben das wahrgenommen, sie haben es technokratisch durchaus auch umgesetzt, ja, also die MEFO-Wechsel zum Beispiel sind letztlich MMT-Politik avant la lettre, das heißt, das waren durchaus in dem Sinne, kann man sagen, ökonomisch progressive, ja, also für schreckliche Zwecke haben die das benutzt, aber die haben die großen aufkommenden Wirtschaftstheorien dieser Zeit sofort verstanden und in die Tat umgesetzt. Das ist ja auch das Interessante bei Horkheimer in diesem Text immer wieder, dass er überhaupt nicht die Nazis als rückständig oder so darstellen möchte. Der sagt schon immer, nee, das ist einfach die logische Fortsetzung der vorherigen Politik mit anderen Mitteln und mit noch fortschrittlicheren Mitteln, nur halt zu einem grausamen Zweck.
Das hat ja auch Adam Tooze in einem Vortrag zu dem Scherz bewegt, zu sagen, mit der AfD ist nicht mal ein Faschismus zu machen, weil das würde dann bedeuten, dass die Schulden aufnehmen, dass die eben eine faschistische Wirtschaftspolitik machen. Und das kann man aber nicht, wenn man Austeritätspolitik macht und sagt, wir müssen irgendeine Golddeckung wieder haben.
Ja, und Horkheimer spottet über die Liberalen, die mehr Investitionen fordern und eine höhere Besteuerung von Unternehmen, da sie der Illusion verhaftet seien, die Marktwirtschaft retten zu können. Die Liberalen, Zitat, wollen die Schichten, deren partikuläre Interessen wesenhaft den generellen zuwiderlaufen, der Allgemeinheit unterordnen. Und das ist ja tatsächlich ein guter Punkt. Wir haben das schon oft gesagt hier im Podcast, ja, man kann bestimmte sozialpolitische Maßnahmen durchführen, man muss jetzt nicht so tun, als könnte dann ein Staat gar nichts machen, als wäre das Kapital so ein scheues Reh, dass es bei jeder Maßnahme sofort weg über die Grenze läuft, so, war damals ja eh noch deutlich schwieriger als heute, aber grundsätzlich gilt natürlich schon, es ist eine Klassengesellschaft, die Partikularinteressen dient und dass diese bereit sind, sich der Allgemeinheit unterzuordnen, ist relativ illusionär. Also zum Beispiel dulden die Unternehmer jetzt ja nicht die Einführung einer konfiskatorischen Erbschaftssteuer, sondern sie sabotieren die Wohlfahrtspolitik. Man denke nur heute an die von Seiten des Kapitals geführten Angriffe auf das Bürgergeld und liberale Krankschreibungsregeln.
Keynesianische Ökonomen argumentieren in der Regel, dass aber solche Maßnahmen der Konjunktur zugute kämen und damit eigentlich auch den Unternehmen nützen könnten. Und Horkheimer sagt, ja, das mag sein, aber die Unternehmerverbände lassen sich davon gar nicht beeindrucken. Er schreibt, die Produktionsverhältnisse setzen sich gegen die humanitäre Regierungen durch. Die Pioniere aus den Unternehmerverbänden schaffen einen neuen Apparat. Ihre Sachwalter nehmen die Ordnung der Gesellschaft in die Hand. Anstelle des zersplitterten Kommandos in den einzelnen Fabriken entsteht die totalitäre Herrschaft des Partikularinteresses über das ganze Volk. Den Individuen wird dabei eine neue Zucht auferlegt. Und jetzt bin ich nicht jemand, der gleich sagt, wir müssen die Trump-Regierung als faschistisch markieren, weil ich glaube, dass dann die Begriffe ein bisschen undeutlich werden. Aber wir sehen natürlich gewisse Tendenzen in den USA. Als Trump 2016 antrat, da war es ja noch so, dass sich die CEOs großer Konzerne gegen Trump stellten. Jetzt bei der Wiederwahl konnte man gerade auch aus dem so progressiv geglaubten Silicon Valley erleben, wie alle sofort auf Schmusekurs zu Trump gingen und auch schon davor im Wahlkampf sich nicht deutlich für Kamala Harris ausgesprochen haben. Und Elon Musk, der ja nun dafür bekannt ist, Arbeitnehmerrechte zu beschneiden und Staatsaufgaben radikal senken will und Ausgaben radikal senken will, der ist ja jetzt im Führungsteam von Trump. Also wir sehen dann ja auch mit Peter Thiel und anderen aus diesen Kreisen, wie wirklich so ein Partikularinteresse dann in einer sehr autoritären Herrschaft über das ganze Volk regiert. Und diese Tendenz gibt es schon. Das klingt aber jetzt bei Horkheimer immer so sehr, als sei das so wahnsinnig organisiert und ich und als würde das einem Plan quasi folgen, ja. Und diesen Plan erkenne ich nicht. Also Elon Musk wird so einen Privatplan haben, aber das ist dann nicht so, dass Elon Musk und Jeff Bezos und so gemeinsam mit anderen CEOs so einen Plan in die Tat umsetzen, sondern da kommen dann verschiedene Partikularinteressen eher zufällig zusammen.
Das finde ich ist völlig richtig. Das ist generell ein Problem bis heute vieler linker Theorien, dass man guckt, wem nützt etwas und dann hält man die gleich für die Verursacher des Ganzen. Also man sagt jetzt zum Beispiel, die deutschen Kapitalisten sind in der Krise, sie haben Angst davor, dass die Linken das Land übernehmen könnten, dann kommt der Faschismus daher, na dann stecken die wohl dahinter. Ob das wirklich stimmt oder nicht, aber man behauptet es einfach mal. Und das Interessante ist jetzt zum Beispiel...
Sagen wir, wenn er kommt, dann rebellieren sie nicht.
Genau, also aber dann hier... Ja, aber das klingt ja hier
sagen
nicht so.
Sagen sie, wir gern.
Ja. Ich lese mal nochmal vor, was du eben vorgelesen hast. Ne? Die Produktionsverhältnisse setzen sich gegen die humanitären Regierungen durch. Die Pioniere aus den Unternehmerverbänden schaffen einen neuen Apparat. Ihre Sachwalter nehmen die Ordnung der Gesellschaft in die Hand. So, und das gibt noch ganz viele Formulierungen, die ähnlich klingen, wo man diese eigentlich auch wie bei Lenin diese Theorie hat, also nicht nur das Kapital übernimmt den Staat, sondern eigentlich eine Verschmelzung von Kapital und Staat, die aber vor allem dem Partikularinteresse des Kapitals nutzen soll und nicht unbedingt einer politischen Ideologie folgt. Und das halte ich für falsch. Und klar, wenn dann die Nazis an die Macht kommen und eine Alternative zu für das Kapital gefährlichen Kommunisten bieten, dann sind die dann sind die Unternehmer dafür, auf jeden Fall. Das ist ja das, was im Februar 33 dann passiert. Da rufen die Nazis die Unternehmer ein und sagen, so, ihr Lieben, jetzt gibt's mal bitte Spenden. Der Adolf wurde jetzt gerade zum Reichskanzler ernannt und wenn ihr jetzt ordentlich spendet, dann versprechen wir euch, dann ist das hier die letzte Reichstagswahl für viele, viele Jahre. Und dann passiert das ja quasi, aber die sind jetzt nicht von Anfang an dahinter. So kann man das eigentlich nicht sinnvoll darstellen. Das heißt, nach dem, was du eben als Vergleich gezogen hast, Wolfgang, Horkheimer würde die aktuelle Entwicklung als unternehmerische Rache an der tendenziell arbeiterfreundlichen Politik Joe Bidens begreifen, auch wenn die natürlich auch sehr moderat arbeiterfreundlich war und wenngleich auch bei Biden der Nationalismus in Form von Protektionismus bereits einen neuen Staatskapitalismus anstrebte, der sich von liberalen Errungenschaften wie dem freien Handel verabschiedete. Zurück in die 30er Jahre. Der Liberalismus mit dem freien Tausch wird nach und nach abgeschafft und durch die Diktatur ersetzt. Er schreibt, im Spätkapitalismus verwandeln sich die Völker zuerst in Unterstützungsempfänger und dann in Gefolgschaften. Und die Idee ist also, dass das deutsche Kapital seinem imperialistischen Drang nachgegeben und diesem alles untergeordnet hat. Und da ist eben wieder die Frage, wie sehr stimmt das wirklich, in welche Richtung gehen hier die Kausalitäten? Ich glaube, wir haben schon klar gemacht, wir sind skeptisch. Wir würden auch sagen, die Unternehmer haben mitgemacht, aber sie waren nicht die, die das von Anfang an forciert haben mit den Nazis. Und wenn ich noch ein Wort sagen darf zu dieser Herleitung über die organische Zusammensetzung des Kapitals, wie es bei Marx heißen würde. Ja, also ich habe ja schon gesagt, Horkheimer sagt, weil es immer mehr konstantes Kapital gibt und die Arbeiter nicht mehr sinnvoll angewandt werden können, deshalb werden so viele arbeitslos und deshalb braucht man dann die faschistische Organisation anstelle der freiliberalen kapitalistischen Organisation. Auch das finde ich komisch hergeleitet, weil das ja nicht eine Zeit ist, die darunter leidet, dass es zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, weil zu viel Maschinen da sind oder so, sondern wir haben ja eine Zeit mit extremen Handelsbarrieren, die also das Wirtschaftsleben erschweren, mit einem Börsencrash, mit einer Deflation, mit Reparationszahlungen, die immer noch auf Deutschland lasten. All das kommt ja zusammen und blockiert diese Wirtschaft. Und wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass auch die Theorie nicht stimmt von Horkheimer. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese Barrieren weg und auf einmal wurde wunderbar akkumuliert, jahrzehntelang wurde wunderbar akkumuliert. Also da kann man noch mal sehen, dass diese Herleitung sehr, sehr fragwürdig ist, warum es angeblich die faschistische anstelle der liberalen Organisationsform gebraucht hat.
Ja, sehr richtig. Und ich würde noch mal ein Wort sagen wollen zu diesem Intentionalen, das da mitschwingt, dass die Kapitalisten sagen, so geht's nicht weiter, jetzt müssen wir das anders organisieren. Wir haben natürlich jetzt auch schon so Wortmeldungen ja vom Chef der deutschen Börse, von allen möglichen Unternehmern gehört, die dann sagen, das mit der Ampel kann nicht so weitergehen. Robert Habeck ist unser Elend. Die deutsche Wirtschaft geht kaputt und wir brauchen jetzt Friedrich Merz und solche Reden. Und die Jungen sind eh alle zu faul und was sie so alles sagen. Aber wenn man dann ja so ein bisschen mal sich diese Argumente näher ansieht, und dann auch feststellt, okay, da sind viele, die eigentlich von einer guten Infrastruktur wohl profitieren würden, weil sie vielleicht ein Speditionsunternehmen oder so haben, trotzdem für eine Schuldenbremse. Okay, und Einwanderung wollen sie auch nicht, obwohl sie eigentlich Arbeitskräfte brauchen. Und Löhne sollen auch nirgends eigentlich steigen. Sie wundern sich aber, dass sie so wenig ihrer Waren noch gekauft werden, also der Konsum dann auch stagniert. Also man könnte ja auch eigentlich mal feststellen bei diesen Leuten, dass die doch im Blindflug unterwegs sind. Also ich finde, dass die ökonomische oder volkswirtschaftliche, vielleicht besser gesagt, die volkswirtschaftliche Ahnungslosigkeit enorm groß ist, gerade bei denen, die Kapital haben. Also ich höre ja hin und wieder auch in irgendwelche obskuren Börsenpodcasts rein, um mich zu informieren. Und da ist interessant, dass dort Millionäre sitzen, die irgendetwas von zu hohen Staatsschulden und was weiß ich alles erzählen, die sich da etwas zusammengereimt haben aus diffusen Halbwissen und ein paar Infos aus dem Internet. Und dann war es das für die. Und da haben sie jetzt ihre Ideologie drauf aufgebaut, was nicht bedeutet, dass sie betriebswirtschaftlich blöde sind. Nee, die sind gute Unternehmer in dem Sinne, dass sie sehr profitabel wirtschaften. Aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass man von Volkswirtschaft Ahnung hat. Und da würde ich eben auch dieses Intentionale, das bei Horkheimer mitschwingt, sehr stark in Frage stellen, sondern die sind da im Blindflug und dann glauben sie plötzlich, mit Friedrich Merz wird es besser oder mit sonst irgendjemanden. Dabei ist das natürlich auch Quatsch. Ja, aber das ist so interessant, dass. Und ich glaube, das ist eine Tendenz bei den Linken, dass man mitunter dem Kapital eine Logik unterstellt, wo sie nicht vorhanden ist. Denn Logik würde ja schon immer bedeuten, dass man klar begriffen hat, wovon man profitiert oder woran man eigentlich ist. Und das ist eigentlich nicht immer da zu sehen. Horkheimer weist darauf hin, dass viele Unternehmen, zum Beispiel Krupp, dem Bankrott damals nahe waren, bis dann die Nazis die Macht übernahmen. Aber hier verbindet sich die Regierung dann mit dem Kapital, wenngleich Horkheimer erklärt, es sei nicht einfach die Herrschaft der Kapitaleigentümer. Also es ist dann auch ein bisschen schwammig. Er sagt, es würde dann so eine industrielle Bürokratie entstehen. Und dabei sind dann die Direktoren dieser industriellen Bürokratie die eigentliche Führungsriege. Und dies ergebe sich aus dem Konstrukt der Aktiengesellschaft, bei dem der Vorstand sogar gegen die Aktionäre agieren könnte. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist denn damit gemeint? Denn eine Aktiengesellschaft kennt zwar diese Trennung zwischen Eigentümern und Verwaltern häufig, ja, aber im Falle eines Falles sind es ja doch die Eigentümer, die die Macht über die Verwaltung haben und zum Beispiel Direktoren austauschen können. Oder wir können das ja sehr gut sehen bei Elon Musk oder Mark Zuckerberg, die ja die Eigentümer auch sind, und die auch sehen, dass das Board, also der Vorstand der Unternehmen, eigentlich nur mit Hofschranzen besetzt ist, damit sie die totale Oberhand haben.
Und offenbar will Horkheimer hier diese bürokratische Herrschaft nicht nur als Bestandteil des Faschismus, sondern auch des Spätkapitalismus hervorheben. Und ja, auch da findet man natürlich viel Bürokratie, aber man bekommt auch den Eindruck, dass er eher das Verhältnis von Kapital und Arbeit und von Kapital und Faschismus dadurch verunklärt. Wenig später wird Horkheimer einen kurzen Text über die Rackets schreiben, die er als Grundform der Herrschaft bezeichnet. Das heißt, bei Rackets geht es um hierarchisch organisierte Gruppen, die ihren Mitgliedern Schutz bieten, aber bedingungslose Loyalität fordern. Und das kennt man vor allem aus dem Bereich der Schutzgelderpressung. Also da sprach man auch in den USA sehr häufig von den Rackets. Der Kapitalismus nimmt also laut ihm mafiöse Zustände an, was sicherlich in autoritären Staaten gut zu beobachten ist, wenn wir zum Beispiel an die Geschäfte der Familie Erdogan denken. Oder beispielsweise gab es vor ein paar Jahren auch den Versuch, dieses Schema auf Putin zu übertragen. Nur ist die Frage, ob man damit den fortgeschrittenen Kapitalismus gut beschreiben kann. Und da würden wir doch Zweifel anbringen, gerade in der Gegenwart. Also man braucht nicht sicherlich permanent so eine eigenartige Form der Gewalt, sondern da reicht eigentlich eine ganz normale Staatsgewalt, um das in Gang zu halten. Was ich aber schon interessant finde daran ist, es geht ja, also das Problem ist hier ja, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass so ein bisschen ökonomische und politische Herrschaft so durcheinander geht. Das kann man jetzt sicherlich kritisch sehen. Was ich schon gut finde an diesem Konzept des Rackets ist ja, dass da eigentlich klar gemacht wird, wie jede Herrschaft beginnt, nämlich mit Gewalt. Ja. Also dass man quasi, gerade bei politischer Herrschaft finde ich das deutlich besser jetzt als bei ökonomischer Herrschaft. Also bei politischer Herrschaft ist es ja wirklich so, die beginnt damit, dass einige wenige Menschen Gewaltmittel erlangen über ein gewisses Territorium, über Menschen und das dann ausbauen. Und das ist ja quasi der Ursprung eigentlich auch moderner Staatswesen. Und das heißt, wir haben hier eigentlich eine Theorie, die, und das finde ich jetzt mal wirklich gut, wo ich ja sonst viel gegen die kritischen Theoretiker auch geschossen habe, aber die von dieser Illusion sich löst, die man ja oft hat im Bürgertum, dass man so sagt, ja, Staaten, die entspringen Gesellschaftsverträgen, die Leute kommen einfach zusammen und übertragen das Gewaltmonopol einer höheren Instanz, zwecks Gewaltvermeidung oder so, was ja immer eine komische Theorie ist, weil man sich dann fragt, gut, aber wenn die Staaten Gewalt monopolisieren sollen und dafür sorgen sollen, dass die minimiert wird, warum brauchst du dann mehrere Gewaltmonopolisten, die ganze Kriege gegeneinander begehen? Und hier haben wir wirklich einfach eine Theorie, die sagt, Staaten entstehen durch Gewalt und das sind kontingent gewachsene Gewaltmonopolisten.
Ja, das glaube ich auch, dass sie da sehr weit führt. Ich glaube nicht, dass man alles damit erzählen kann, aber gerade so Gründungsakte oder auch wie Märkte hergestellt werden. Mhm. Ich habe mich mal auf die Rackets und Horkheimer bezogene Analyse zu, es war einmal in Amerika von Sergio Leone, der das ja auch wunderbar da zeigt. Also nochmal große Empfehlung jetzt über die Feiertage, hat man ja Zeit, lange Filme zu gucken
und es gibt
sich ansehen.
Und es gibt dann ja diesen Text von Charles Artelli, der dann quasi geschrieben hat über die Gründung von Staaten und dass Staaten eigentlich immer das quasi auf Gewalt folgen, also dass quasi Staaten immer Kriegen folgen. Also das ist ja so ein sehr bekannter Text in der Staatstheorie oder politischen Theorie. War making and state making as organized crime. Also er vergleicht das mit dem organisierten Verbrechen, mit den Rackets, mit den Schutzgelderpressern und sieht da eigentlich auch schon so die Grundform des modernen Staates.
Ja, vielleicht machen wir noch mal eine Folge zu den Rackets. Das ist ja auch ein kurzer, aber sehr wichtiger Text dann doch, weil er viele Debatten ausgelöst hat. Für Horkheimer ist jedenfalls klar, der Liberalismus war ein 100-jähriges Intermezzo, das nun beendet ist. Fortan herrscht wieder totale Kontrolle. Da kann man sagen, naja, aber irgendwann war ja der Faschismus auch zu Ende. Und dann war ja Horkheimer, also der späte Horkheimer dann der Bundesrepublik, auch jemand, der durchaus positive Seiten sah an dem Liberalismus, Sozialstaat und sagte, ja, wir müssen das alles bewahren, jetzt auf keinen Fall Umsturz aller Verhältnisse. Er hatte dann auch die Studentenbewegung kritisiert. Man muss also das immer aus dem historischen Kontext dann nochmal sich ansehen. Es gibt ja jetzt auch wieder Debatten, dass man sagt, also hier, das war jetzt auch so ein Intermezzo, das die Bundesrepublik hatte mit Wohlstand und Sozialstaat und jetzt ist vielleicht dieses Intermezzo vorbei. Das ist natürlich auch gut möglich. Das war etwas, was mir bei einer Diskussion bei Jacobin mal Stefan Kaufmann entgegengehalten hat. Ja, es könnte ja auch sein, dass das jetzt dieses Festhalten am Sozialstaat eine Illusion ist, weil das nun mal zu einem historischen Augenblick sich so ein Fenster dafür öffnete und jetzt schließt sich das wieder. Jedenfalls schreibt Horkheimer, der Faschismus kann trotz des Krieges weiterleben, wenn die Völker nicht begreifen, dass die Kenntnisse und Maschinen, die sie besitzen, nicht der Verewigung der Macht und des Unrechts, sondern ihrem eigenen Glück zu dienen haben. Er ist nicht rückständig im Vergleich zum Bankrotten-Laissez-faire-Prinzip, sondern zu dem, was für die Maschinen erreichbar wäre.
Das ist wirklich ein Wahnsinnssatz, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Faschismus ist nicht rückständig im Vergleich zum Bankrotten-Laissez-faire-Prinzip, sondern zu dem, was für die Maschinen erreichbar wäre. Also der sagt uns hier wirklich, das Laissez-faire ist da geendet, es war nicht mehr in der Lage, die Leute sinnvoll anzuwenden, Arbeitsplätze zu stiften etc., irgendwie die Armut zu bekämpfen. Und im Verhältnis dazu ist der Faschismus gar nicht rückständig, sondern nur im Verhältnis zu dem, was möglich wäre, wenn es eine sinnvolle sozialistische Organisation der Gesellschaft gäbe. Das ist schon eine extrem starke These, kann man sagen. Und heute ist es ja aber durchaus auch was, was wir sehen, wie viel eigentlich möglich wäre, wenn die Technologie tatsächlich dazu genutzt würde, wenn sie den Zweck hätte, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern oder ihre Beschwerlichkeiten bei der Arbeit zu vermindern. Aber das wissen wir ja spätestens seit Marx, ist nicht der Zweck der kapitalistisch angewandten Maschinerie. Man blicke heutzutage auf den immensen technischen Fortschritt durch die KI. Und dennoch führt das nicht dazu, dass es Erleichterungen im Leben der Menschen gibt. Auch die Produktivitätszuwächse führen nicht dazu, dass weniger gearbeitet wird, sondern dass genauso viel gearbeitet wird und dass jetzt sogar der Ruf nach mehr Arbeit wieder lauter wird, ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese unglaublichen Möglichkeiten und auf der anderen Seite die große Regression, den Rechtsruck allerorten in Europa und auch in Deutschland.
Ja,
Und
und was wir ja sehen können, ist, die KI wird vor allem dann eingesetzt, um die Regression propagandistisch zu verstärken durch entsprechende Videos, die produziert werden, durch Propaganda, ja.
ja. Und hier übt natürlich dann auch nochmal Horkheimer eine Herrschaftskritik. Also er sagt, die herrschende Klasse regiert durch Zucht und Ordnung. Das Volk wird als ungezogen, als dreist, als moralisch zweifelhaft dargestellt. Und dagegen helfe nur die harte Hand. Und das ist ein Denken, das zeigt Horkheimer, das ist von Machiavelli über de Sade bis Kant weit verbreitet. Also auch der große Aufklärer Kant beispielsweise, dem wirft er das auch vor, dass da auch schon ein gewisser Autoritarismus durchaus vorhanden ist, die Unterordnung des Einzelnen unter den Staat, unter dessen Autorität, die nicht hinterfragt werden dürfe. Also dass quasi Kant seinem eigenen aufklärerischen Anspruch nicht weit genug gerecht geworden sei, was ja generell auch der Vorwurf in der Dialektik der Aufklärung ist. Ja. Also,
Ja, es gibt ja da dieses große
ja.
Kapitel über de Sade und Kant, das wird ja da zusammengedacht.
Und auch heute können wir natürlich diese strafenden Diskurse, die können wir natürlich immer wieder erleben. Man denke darüber, wie über Bürgergeldempfänger gesprochen wird. Oder hören wir uns Friedrich Merz mal an, wenn er Fleiß und Disziplin fordert. Da hat man auch diesen gerne strafenden Politiker, der weiß, was gut fürs Volk ist und das dem notfalls aufzunötigen weiß.
Horkheimer beobachtet überall in Europa Ende der 30er Jahre Folgendes. Unter der Oberfläche des Führerstaats spielt sich ein wütender Kampf der Interessenten um die Beute ab. Also das heißt, es gibt dort so Machtkonzentrationen, eine starke Tendenz zum Monopol. Zwar mögen manche Regierungen noch versprechen, wir sind für die aus dem Mittelstand vor allem da, aber eigentlich gibt es immer mehr eine Zentralisierung des Kapitals. Und weiterhin bleibt die Konkurrenzsituation in einem solchen Staat natürlich bestehen. Es ist eigentlich so, dass wir es nach wie vor mit einem atomisierten Privatinteresse zu tun haben, aber das wird jetzt so maskiert, dass es so aussieht, als sei dies im Sinne der Volksgemeinschaft. Also es gibt aber eigentlich, sagt uns dann Horkheimer nochmal, keine harmonisierte kapitalistische Wirtschaft. Die Klassengegensätze sind dann nur noch schwieriger zu erkennen, weil die ganze Zeit so ein kollektives Wir aufgerufen wird. Und er sagt dann, nationale Aufbrüche sind der erlaubte Ersatz für die Revolution. Es ist ja auch sehr interessant. Also da, wo eigentlich eine Verschlechterung stattfindet, wo die Verhältnisse arg werden, da könnte ja eigentlich eine Revolution kommen, aber man kanalisiert das Ganze in eine andere Richtung und dann wird daraus ein nationaler Aufbruch.
Genau, und beim Faschismus, ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, man hatte Ende der 20er, Anfang der 30er diese sehr heikle Lage für die deutsche Wirtschaft. Schlechte Bedingungen, insbesondere durch keinen oder kaum freien Handel, was ja eigentlich ein Exportland, das Deutschland damals schon war, gewissermaßen, braucht, die Schulden, die darauf lasteten und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle ist es ja dann so, dass Hitler einfach tatsächlich, das hatte ich ja mit Adam Tooze so besprochen damals in dem ersten Interview, das ich mit ihm geführt hatte, dass es ja gewissermaßen auch einen gewissen Realismus hat, dass man sagt, gut, dann muss man zum Krieg schreiten. Also es gibt keine Möglichkeit, ökonomischen Erfolg zu haben in dieser Konstellation. Da setzt sich dann eben der Hitler nicht ein für mehr Freihandel oder sowas und versucht das durchzusetzen, sondern der sagt dann eben, nee, dann braucht es die gewaltsame Expansion nach Osten, ja, für ein Volk ohne Raum und was weiß ich nicht alles. Und dass man dann auf diese Art und Weise quasi durch so eine Grenzverschiebung sich neues Land erobert und dort neuen Wirtschaftsraum erobert und auf diese Weise zu einem Wohlstand kommt. Also das ist dann der nationale Aufbruch, der dann da anstelle der Revolution stattfindet, weil die Arbeiterklasse anscheinend das für realistischer hält zu diesem historischen Zeitpunkt und sich das als eine sinnvollere Option einreden lässt, als einen Sozialismus zu machen. Ja. Und diese Idee nationaler Aufbruch, das findet man ja schon auch in einer abgeschwächten Form bei jedem Patriotismus. Und bemerkenswert ist, dass der heutzutage ja bis in linksliberale Kreise hinein zelebriert wird. Es zeigt sich besonders deutlich, wenn der Staat junge Menschen durch Dienstpflicht und Unterordnung unter das BIP in die Pflicht nimmt. Also man soll ein stolzer Demokratieverteidiger sein. Und dann ist es am Ende auch egal, ob das Geld vom Azubi-Gehalt oder vom Studentenjob hauptsächlich für Vermieter und Energiekosten draufgeht. Horkheimer konstatiert das nicht nur bezogen auf Nazi-Deutschland, sondern zeigt auch, dass beispielsweise in England repressive Maßnahmen ergriffen werden und kommt dann quasi zu dem Schluss, wenn der Kapitalismus in die Krise gerät, kann der totalen Kontrolle der Weg geebnet werden und dann werden auch alle Arbeiter an die Kandare genommen.
An dieser Stelle könnte man sich fragen, warum heißt dieser Aufsatz überhaupt die Juden und Europa, denn von den Juden war noch gar nicht die Rede. Horkheimer kritisiert zunächst mal jene Juden, die dem Liberalismus noch immer hinterher trauern, weil sie damals größere Freiheiten genossen haben. Das stimmt zwar, dass der Liberalismus liberal war, aber das war eben nur ein Geschenk auf Zeit. Die Gleichberechtigung der Juden und andere Liberalisierung störten nicht den kapitalistischen Ablauf. Ja, sie halfen dem System vielleicht sogar eine Zeit lang. Aber kommt dann doch eine Krise, werden solche Fortschritte wieder zurückgedreht. Horkheimer sagt, dieselbe ökonomische Notwendigkeit, die irrational das Heer der Arbeitslosen schuf, hat sich jetzt in Gestalt wohl abgewogener Verordnung gegen ganze Minderheiten gewandt.
Und bemerkenswerterweise schreibt Horkheimer, die Juden hätten aufgrund der Zirkulation des Geldes tatsächlich großen Einfluss gehabt, der aber dann nicht mehr wichtig ist, wenn ein Staatskapitalismus den Markt zunehmend ausschaltet. Bekanntlich verbreitete Hitler schon in den 20er Jahren die in Europa weit verbreitete antisemitische Ideologie, wonach das jüdische Finanzkapital die Welt regiere. Und Horkheimer ist jetzt natürlich kein Anhänger dieser Verschwörungstheorie, aber er weist darauf hin, dass tatsächlich viele Juden im Finanzmarkt tätig waren, dort wichtige Rollen eingenommen haben. Und er schreibt, die Juden sind als Agenten der Zirkulation entmachtet, weil die moderne Struktur der Wirtschaft die ganze Sphäre weithin außer Kurs setzt.
Wie ist das jetzt einzuordnen? Hitler und andere Faschisten versprachen eine harmonische Wirtschaft und ignorierten dabei geflissentlich, dass der Kapitalismus per se kein harmonisches System sein kann. Wo Konkurrenten miteinander ringen, wo sich jene gegenüberstehen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und jene, die sie kaufen, kann es ja keine Harmonie geben. Es gibt ja da einfach ganz krasse Interessengegensätze, die können nicht harmonisiert werden. Der Faschismus verschleiert jetzt aber genau diese Gegensätze und Widersprüche und externalisiert das Problem einfach. Der Faschismus sagt nicht, der Kapitalismus ist das Problem, sondern die Juden in ihm sind das Problem. Und der Faschismus entledigt sich dann der Juden, um damit einen vermeintlich harmonischen Kapitalismus zu etablieren. Und das passiert ja, wie wir wissen, und das beschreibt Horkheimer dann in diesem Essay. Er sagt, in Nazi-Deutschland stellt man dann auf eine Kriegswirtschaft um und die Zirkulation des Finanzkapitals wird gewaltsam unterbrochen. Von nun an entscheidet eben nicht mehr ein Markt, also nicht mehr die liberale Ordnung, sondern der Staat über das, was wirtschaftlich geschehen soll. Und so werden also die Juden tatsächlich zum ersten Opfer auch dieser Wirtschaftspolitik, schreibt Horkheimer.
Und das ist ja auch erstmal recht sinnig beschrieben. Also eine Gesellschaft, in der natürlich die Freiheit des Geldverkehrs und von all dem so stark angetastet ist. eine solche Gesellschaft, wo der Staat so einen immensen Zugriff auf das Bankwesen hat, ja, also wenn zum Beispiel Güter exportiert werden, fließen ja Devisen dann zum Beispiel nach Nazi-Deutschland. Die werden dann aber nicht mehr liberal irgendwie verteilt, sondern also durch Privatbanken oder wer will, der bekommt halt Devisen, wenn er selbst mal im Ausland was kaufen muss, sondern der Staat rationiert das komplett, weil er alles auf die Kriegswirtschaft quasi alles dem unterstellt und für diese Produktion den heimischen Kredit und ausländische Zahlungsmittel benutzt und da die Freiheit der Banken komplett beschneidet. Und damit würde jetzt sogar auch so ein Horkheimer sagen, gewissermaßen die Juden zu den ersten Opfern macht und natürlich darüber hinaus auch die Juden raushaben will. Also ja, der ganzen klar. Ideologie des Faschismus liegt ja natürlich der Antisemitismus immer inne. Also dass man quasi diesen ganz irren Widerspruch hat zwischen die Juden beherrschen das Finanzwesen und den liberalen Kapitalismus und sie sind es gleichzeitig, die den Bolschewismus in die Welt bringen, also den Kommunismus. Also alles, was man, egal ob weil es zu links ist oder weil es zu liberal ist, als angeblich jüdisch wahrnimmt, will man natürlich raushaben. Und da sehen wir dann, dass diese Krise...
Ja, beziehungsweise vernichten. Also er beschreibt dann ja auch das Schicksal zum Beispiel auch der Juden, die natürlich keinerlei wirtschaftliche Macht oder so gut wie keine haben, also der vielen Ostjuden, das spricht er dann an, die versuchen zu fliehen vor der Nazi-Herrschaft.
Ja, und da sehen wir dann, dass diese Krise dazu führt, dass sich der Antisemitismus Bahn bricht, weil natürlich auch die Menschen auf der Suche nach einem Schuldigen sind, die Nazis ihnen präsentieren. Und Ähnliches hat man natürlich auch im Zuge der Finanzkrise 2008 erlebt. Da war es so, dass man da zwar jetzt nicht riesige, antisemitische Verschwörungstheorien hätte, die besonders virulent gewesen wären, aber dass man immer wieder versucht hat, so einzelne Subjekte ausfindig zu machen, die angeblich schuld sind daran, dass der Kapitalismus nicht harmonisch funktioniert. Man hatte da so konservative Kapitalismuskritiker, die haben gesagt, ja, die Gier, die hat gesiegt. Wir sind zu gierig geworden oder die Banker sind zu gierig geworden. Und da war auch diese Idee da, dass man so diesen einen Sündenbock braucht, der quasi für das moralische Versagen schuld ist, das den schönen, harmonischen Kapitalismus unterlaufen hat.
Laut Horkheimer ist es falsch, den Liberalismus weiter hochzuhalten, denn dieses Konkurrenzsystem, das nun mal den Liberalismus ausmacht, hat dazu geführt, dass sich die Stärkeren durchsetzen und das sind eben nicht Juden oder andere Minderheiten, sondern die werden dann sehr bald unterdrückt oder vernichtet. Die Massen stützen dabei die antisemitische Politik, Horkheimer schreibt, in Kontinenten, von deren Ertrag die Menschheit sich ernähren könnte, fürchtet jeder Bettler, dass der jüdische Einwanderer ihn um seine Nahrung bringt. Heere von Arbeitslosen und Kleinbürger lieben Hitler auf der ganzen Erde um des Antisemitismus willen. Und der Kern der herrschenden Klasse stimmt in solcher Liebe mit ihnen zusammen. Was Horkheimer hier für das Schicksal der Juden beschreibt, trifft, wie wir aktuell beobachten können, natürlich in Variation auch oft auf andere Minderheiten zu. Jede Wirtschaftskrise verschärft den Konkurrenzkampf, der, anstatt ihn als Problem des Kapitalismus zu identifizieren, dann als Kampf eines imaginierten Wir gegen die anderen ausgefochten wird.
Das heißt, der Wirtschaftsliberalismus verunmöglicht die Solidarität der Menschen untereinander. Jeder muss gucken, wo er bleibt, schaut sich dann nach Schuldigen um. Und mag sein, dass die Menschen dann in wirtschaftlichen Boomphasen ihr repressives Besteck in der Schublade lassen. Aber wenn der Kuchen einmal nicht mehr wächst, dann werden schnell die Messer gewetzt. Und wer dann am wenigsten rechtlich geschützt ist, erklärt Horkheimer, wird in der Krise restlos preisgegeben. Oder halt diejenigen, gegen die es schon seit langem besondere Vorurteile gibt. Und in dieser Hinsicht gilt tatsächlich noch immer, auch wenn wir einige Kritik geäußert haben an diesem Text heute, wer nicht vom Kapitalismus reden will, der sollte aber auch vom Faschismus schweigen.
Nun wünschen wir noch einmal etwas Zeit für Besinnung, für gute Lektüren, für die Vertiefung in Inhalte, die interessieren, vielleicht auch fürs Podcast hören. Vielleicht Hat auch jemand Lust, Steady oder Patreon-Pakete mit unseren Zusatzinhalten zu verschenken? Das ist alles ganz einfach. Uns würde es freuen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen einen guten Rutsch. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!